Sehr beunruhigend ist, dass diese Krisen irgendwie immer schwerwiegender geworden sind. 2008 ist jetzt fast 5 Jahre her und die amerikanische Wirtschaft stockert vor sich hin. Im Mittelmeerraum ist es nun wirklich dramatisch geworden.
Wolfgang Streeck, Soziologe.
Unsere politischen Eliten auf nationaler wie auf europäischer Ebene stellen sich da als hilf- und ratloses Führungspersonal, dem es nicht gelingt, die Euro- und die damit verbundene Schuldenkrise in Europa in den Griff zu bekommen.
Klaus Offe, Politikwissenschaftler und Soziologe.
Ich nenne es eine Regierungspolitik nach dem Matthäus-Prinzip, weil es im Evangelium des Matthäus heißt, wer hat, dem wird gegeben und wer wenig hat, dem wird das Wenige auch noch genommen.
Christoph Butterwegge, Politikwissenschaftler. Politik und Sozialwissenschaftler diskutieren über die Schuldenkrise in der Eurozone, ihre Ursachen und die Gegenmaßnahmen der Politik. Dabei ist das gerade erschienene Buch mit dem Titel »Gekaufte Zeit – Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus«, das der Soziologe Wolfgang Streeck, Direktor des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung, jüngst veröffentlicht hat, ins Zentrum der Diskussion gerückt. Streeck geht in seiner Ursachenforschung weit hinter die Einführung des Euro zurück, bis zur Wirtschaftskrise der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts. Dort lägen die Wurzeln der heutigen Probleme, so sieht es auch Klaus Offe.
Ein großer Wendepunkt der Nachkriegsgeschichte sind die Jahre 74-75, nach der Aufkündigung von Bretton Woods als einem System der internationalen Regulierung des Handels und der Finanzen, die einsetzende Wirtschaftskrise mit kontinuierlich wachsender Unterbeschäftigung oder Arbeitslosigkeit. Das ist ein Einschnitt und insofern folge ich der brillanten Analyse von Wolfgang Streeck. Und wir haben es dann mit einem kontinuierlichen Anwachsen der Gesamtverschuldung der Ökonomien der OECD-Welt insgesamt zu tun, aber eben auch der Europäischen Union, insbesondere aber mit einem steilen Anwachsen der staatlichen Verschuldung.
Wolfgang Streeck begreift es als Wandel vom Steuer- zum Schuldenstaat und beschreibt die Entwicklung so.
Also staatliche Defizite setzen dann ein, weil man natürlich Sozialausgaben wachsen, wenn die Arbeitslosigkeit wächst. Diese ganze Phase, eine Phase immer wachsender Verschuldung, ist jetzt nicht nur Staatsverschuldung, sondern alle Sektoren zusammengenommen und am meisten in der Finanzwirtschaft. Es ist überhaupt nicht zu sehen, wie das aufhört. Es geht immer weiter. Und Dahrendorf hat, bevor er starb, dafür in einem wirklich also richtungweisenden Aufsatz den Begriff des Pumpkapitalismus geprägt. Ne? Und ein Wirtschaftssystem, das in dieser Weise auf Versprechungen zukünftiger Produktion beruht, denn ist ja nichts anderes. Kredit ist eine Versprechung. Ich werde etwas herstellen, was ich dir dann gebe. Das ist in Schwierigkeiten.
In den 80er Jahren befreite die Politik die Kräfte des Marktes, weil sie sich von einem entfesselten Marktkapitalismus schnellen wirtschaftlichen Aufschwung versprach. Diese neoliberale Revolution, wie Streeck es nennt, ist in Europa vor allem mit dem Namen der gerade verstorbenen britischen Premierministerin Margaret Thatcher verbunden. Doch die Deregulierung des Marktes bedeutete harte Einschnitte ins soziale Netz. Sie wurden auch in Deutschland allerdings nicht ganz so extrem und mit Verspätung nachgeholt. Denn der Sozialstaat mit seinen Errungenschaften erfüllte auch eine wichtige politische Funktion, solange es die DDR und den sozialistischen Ostblock gab, betont Christoph Butterwegge, Politikwissenschaftler an der Kölner Universität.
Weil hier an der Systemgrenze zwischen Ost und West vor allen Dingen auch die Aspekte des Sozialstaates in den Vordergrund gerückt wurden, die eben nach Osten hin zeigen konnten, auch im Kapitalismus ist es möglich, dass eben Arbeiter gut wohnen, dass sie gut leben, dass sie am Wohlstand dieser Gesellschaft einigermaßen beteiligt werden. Nach dem Sieg über den real existierenden Sozialismus wurde dem Sozialstaat der Krieg erklärt. Den Sozialstaat, so wie man ihn bis dahin kannte, den gab es nun bald nicht mehr. Und die Strukturveränderungen, die er erlitten hat in Richtung Agenda 2010 und Hartz IV, die waren so gravierend, dass heute eben die Gesellschaft sich mehr und mehr auch sozial spaltet in Arm und Reich und wir dadurch bedingt nicht nur einen anderen Sozialstaat, sondern wenn Sie so wollen, auch eine andere Gesellschaft haben.
Christoph Butterwegge hat Krise und Zukunft des Sozialstaats, so auch der Titel seines Buches, untersucht. Insbesondere forscht er zum Thema Armut in Deutschland. Die Zahlen und Ergebnisse des aktuellen Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesregierung interpretiert Butterwege weit kritischer, als diese selbst es tut. Die Schere sozialer Ungleichheit gehe in Deutschland immer weiter auseinander. Das zeige sich vor allem in der Vermögensverteilung.
Die ärmere Hälfte der Bevölkerung nennt nur noch etwas über 1% des Gesamtvermögens ihr eigen. Und das bedeutet, mehr als 40 Millionen Menschen in der Bundesrepublik verfügen über so wenig, dass man sagen kann, sie leben von der Hand in den Mund. Denn wer kein Vermögen hat, der ist ja letztlich nur eine Krankheit oder eine Kündigung von der Armut entfernt. Und das spaltet unsere Gesellschaft mehr und mehr, dieser Niedriglohnsektor als Haupteinfallstor von Erwerbsarmut und natürlich dann auch zwangsläufig spätere Altersarmut, der weitet sich immer mehr aus, erfasst inzwischen fast ein Viertel aller Beschäftigten.
Bis heute sind die Arbeitsmarktreformen der Agenda 2010, die Hartz-IV-Regelungen, umstritten. Ist es nicht eher ein Abbau als ein Umbau des Sozialstaates? Dabei hat Deutschland aufgrund seiner hohen Produktivität und einer starken Exportwirtschaft relativ günstige Rahmenbedingungen. Viel härter trifft es die ärmeren Regionen und Länder Südeuropas mit ihrer geringeren Produktivität. Und hier erweist sich die Einführung des Euro als fataler Fehler. Kurzzeitig konnten sich dort alle, ob Staat, Unternehmen oder Privatleute, über billige Kredite freuen. Dann aber schnappte die Falle zu. Sie können die Schulden nicht bedienen, weil ihre Wirtschaft nicht konkurrenzfähig ist. Vor der Einführung des Euro hatten diese Länder einen Ausweg. Sie konnten ihre Währung abwerten, dadurch ihre Produkte auf dem Weltmarkt billiger und also konkurrenzfähiger machen. Das geht mit der Einheitswährung nicht mehr. Deshalb müssen sie nun, so nennt Streeck es in seinem Buch, eine innere Abwertung ihrer Lebensverhältnisse vornehmen. Die sogenannte neoliberale Rosskur, Löhne runter, Renten runter und staatliche Dienstleistungen streichen. Besonders hart, so Wolfgang Streeck, trifft es die junge Generation.
Das ist aber weitgehend bekannt, dass mittlerweile in Spanien und in Griechenland 50% der, ich glaube, 16- bis 26-Jährigen arbeitslos sind. Wobei man nicht weiß, wann die irgendwann mal da rauskommen sollen. Und man muss ja sehen, dass für eine Generation, die 10 Jahre lang davon betroffen ist, wenn man sich jetzt die junge Generation anguckt, da gehen Arbeitsfähigkeiten verloren, da geht soziale Integration verloren, da können keine Familien gegründet werden, da wohnen die bei ihren Eltern, in den kleinen Wohnungen, die es da gibt und so weiter. Also es ist eine Katastrophe und da kann man nicht sagen, es ist einfach nur Jugendarbeitslosigkeit.
Was kann man tun? Wolfgang Streeck meint, dass die Politik gegenüber den Kräften des globalisierten Finanzmarktes, die sie selbst entfesselt hat, wie Goethes Zauberlehrling ins Hintertreffen geraten sei. Die Politik betreibt kurzfristiges Krisenmanagement, ihre scheinbaren Lösungen, immer neue Kredite und Garantien, bewältigen das gegenwärtige Problem nur, indem sie das nächstgrößere vorbereiten. Sie haben lediglich Zeit gewonnen, Zeit gekauft, denn es gilt, nach der Krise ist vor der Krise. Christoph Butterwegge beurteilt das anders. In seinen Augen bleibt die Politik sehr wohl handlungsmächtig und frei in der Wahl, welche Prinzipien oder Interessen sie in ihren Entscheidungen verfolgen will.
Natürlich hat die ökonomische Entwicklung bestimmte politische Entscheidungen mitdeterminiert. Aber es gibt auch immer politische Handlungsspielräume. Politik und insbesondere Demokratie heißt ja, dass es Alternativen gibt. Und eine Margaret Thatcher, die ja angefangen hat im neoliberalen Sinne mit der Formulierung "There is no alternative" zu suggerieren, man könne gar nicht anders Politik machen. Auf diese Art und Weise werden natürlich Menschen, die eigentlich andere Interessen haben und die auch politisch sich eigentlich mehr wehren müssten gegen solche Versuche, den Sozialstaat zu demontieren, die werden im Grunde entmutigt. Sie fallen in resignative Stimmung, weil ihnen ständig auch in den Medien eingeredet wird, das sei eine Art naturgesetzliche Entwicklung. Nein, das sind politische Entscheidungen, die genauso gut anders fallen könnten, wenn ein entsprechender außerparlamentarischer Druck auf die Regierenden ausgeübt würde.
Wolfgang Streeck gelangt in seiner Analyse der letzten 40 Jahre zu einer pessimistischen Prognose. Demokratie und Kapitalismus, die das Nachkriegsdeutschland in Gestalt der sozialen Marktwirtschaft friedlich zusammengeführt hat, streben seit den 1970er Jahren auseinander und dabei triumphiert der Kapitalismus über die Demokratie. Demokratie und Kapitalismus hätten nie in einem harmonischen, sondern immer schon in einem äußerst konfliktreichen Spannungsverhältnis zueinander gestanden, meint Christoph Butterwege.
Was zusammengehört, sind nicht Kapitalismus und Demokratie. Was zusammengehört, sind Demokratie und Sozialstaat. Demokratie braucht in modernen Gesellschaften einen entwickelten Sozialstaat. Wenn der zertrümmert wird, dann geht auch natürlich damit das Fundament für die Demokratie verloren. Wenn man unter Demokratie, wie ich versteht, dass alle Einwohner eines Landes mitentscheiden können über die Zukunft eines Landes, das heißt, einbezogen sind in politische Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse. Das gilt für zwischen 600 und 800.000 Haushalte bei uns im Jahr. Wer fürchten muss, dass ihm Strom oder Gas abgestellt wird und dass die Kinder im Dunkeln ihre Hausaufgaben machen sollen oder in der Kälte eines Winters, wenn die Wohnung nicht mehr geheizt werden kann? Wie soll denn unter diesen Bedingungen Demokratie funktionieren? Also ist ein entwickelter Sozialstaat die Voraussetzung dafür, dass Demokratie funktionieren kann? Und alle Versuche, den Sozialstaat zu demontieren, sind im Grunde auch gleichzeitig Bemühungen, die Demokratie zu zerstören.
Für Butterwege bildet der Sozialstaat der 60er und 70er Jahre einen unverrückbaren Maßstab, ein Niveau, hinter das man weder zurückfallen dürfe noch müsse. Dagegen relativieren andere Sozialwissenschaftler wie Klaus Offe die damalige Gestalt des Sozialstaats als ein Produkt günstiger historischer Rahmenbedingungen.
Ich denke, dass Sozial- und Wirtschaftshistoriker heute dazu neigen, die positiven Erfahrungen der 30 oder 25 Nachkriegsjahre, also die positiven Erfahrungen des Westens im dritten Quartal des 20. Jahrhunderts, für eine Ausnahmeerscheinung zu halten. Damals war es so, dass Demokratie und Kapitalismus eine wohlgeordnete, stabile, sich selbst tragende Synthese eingegangen sind unter Bedingungen des Nachkriegsbooms, des Kalten Krieges, des Systemgegensatzes zwischen Staatssozialismus und liberalem Kapitalismus, unter der Herrschaft einer keynesianischen Wirtschaftsdoktrin, der Vollbeschäftigung und so fort. Das war ein Ausnahmezustand.
Christoph Butterwege dagegen sieht Chancen für eine Wiederherstellung des Sozialstaats auf hohem Niveau. Dafür fordert er
die Einführung einer solidarischen Bürgerversicherung, alle Bevölkerungsgruppen einzubeziehen in den Sozialstaat, verstanden jetzt als eine umfassende Sozialversicherung. Also auch Freiberufler, Selbstständige, Beamte, Abgeordnete und Minister. Alle Einkommensarten zu erfassen, nicht nur Lohn- und Gehaltseinkommen, sondern eben zum Beispiel auch Dividendenzahlungen, zum Beispiel Miet- und Pachterlöse. Warum sollen die nicht verbeitracht werden, wie der Fachausdruck heißt? Also einzahlen mit in die gesetzliche Sozialversicherung. Wenn man das machen würde und wenn man auch an die Beitragsbemessungsgrenze heranginge, also nicht irgendwo Solidarität zu begrenzen bei einer bestimmten Einkommenshöhe, 5.800 Euro im Monat im Westen oder 4.900 Euro im Monat im Osten, würde man also auch Millionärseinkommen mit heranziehen, um den Sozialstaat zu finanzieren. Dann wäre dieses Fundament des Sozialstaates so stark wieder, dass damit auch ein Fundament für die Demokratie geschaffen würde und damit die Gesellschaft sich auf eine andere Art und Weise entwickeln könnte. Maßnahmen, die mehr soziale Gerechtigkeit schaffen statt weniger.
Und auf europäischer Ebene? Klaus Offe und Wolfgang Streeck sind sich in der Analyse weitgehend einig. Die Einführung des Euro, das heißt Länder mit sehr unterschiedlichen Wirtschafts- und Lebensverhältnissen in eine Währungsgemeinschaft zu bringen, war ein Fehler. Allerdings ziehen sie daraus entgegengesetzte Konsequenzen. Offe plädiert für eine Fortsetzung und Verbesserung des Euro-Projekts.
Weil wir bei einer Rückwärtsbewegung, Renationalisierung, es zu tun hätten mit noch schlimmeren Zuständen in den südlichen Ländern, aber auch mit einer Zerstörung der Europäischen Union und ihrer Errungenschaften. Um das Beispiel, das krasse Beispiel Griechenland zu nehmen, eine Rückkehr zur Drachme dazu führen würde, dass die Schulden noch weniger tragfähig sind, weil das verbunden wäre mit einer Abwertung und die Schulden, die in Euro zurückgezahlt werden müssen, werden dann noch teurer.
Wolfgang Streeck dagegen kann sich einen Rückbau der Einheitswährung durchaus vorstellen. Und soziale Gerechtigkeit und Demokratie sieht er nicht so sehr in Brüssel und bei der EU gewahrt, eher noch in den Parlamenten des vielgeschmähten Nationalstaats.
Vielleicht geht es darum, Zeit zu gewinnen und auf keinen Fall denjenigen Folge zu leisten, die uns heute sagen, gebt das, was ihr an nationaler Demokratie habt, ab, weil ihr dann eine schönere, neuere, wirkungsvollere, supranationale Demokratie bekommt. Damit ist einfach nicht zu rechnen. Es ist eine Situation, in der, glaube ich, diejenigen, die noch für Korrekturen dieses liberalisierten Kapitalismus stehen, alles tun müssen, um das, was an Resten nationalstaatlicher Demokratie vorhanden ist, mit Klauen und Zähnen zu verteidigen und sich da nicht irgendwelche schönen Dinge der Zukunft versprechen zu lassen, wo man bisher immer gesehen hat, dass das, was nach Brüssel abwandert, sozusagen in aller Regel wiederkommt als ein Gebot der Marktöffnung und Liberalisierung und nicht als Schutz vor den Kräften des Marktes.